dann können wir loslegen. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Das sind Worte aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 17, und das sind Worte, die gelten. Damals, genauso wie heute, Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, und dafür allein gebührt ihm schon das Lob. Und das gilt dann auch für die guten, genauso wie für die schlechten Zeiten in unserem Leben. Für viele von uns waren die letzten 2 Monate besonders herausfordernd und von daher wahrscheinlich eher schlechte Zeiten, gerade auch, weil keine Gemeindeveranstaltungen stattfinden konnten und der eine oder andere in dieser Zeit besonders einsam war. Das ist nun glücklicherweise anders. Die Regierung und auch die Regierung des Landes Hessen haben da nun entschieden, dass Gottesdienst- oder Gebetsveranstaltungen wieder stattfinden können. Das heißt, auch wir werden im Mai wieder zurückkehren und wollen das gerne annehmen, gleichzeitig aber nichts überstürzen, sondern wirklich Schritt für Schritt da vorangehen. Wir haben versucht, sowohl das Bedürfnis nach Gottesdienst und Gemeinschaft und gemeinsamen Gebet zu berücksichtigen und gleichzeitig auch die Altersstruktur unserer Gemeinde und auch unsere Verantwortung, die wir für unsere Gesellschaft haben. Und von daher werden wir uns da langsam wieder an die normalen Veranstaltungen herantasten. An diesem Wochenende ist noch kein Gottesdienst, auch noch nicht am nächsten. Dafür werden wir jetzt am kommenden Mittwoch mit der Bibel- und Gebetsstunde starten von 18 bis 19 Uhr, das ist der 13. Mai, und eine Woche später nochmal die Bibel- und Gebetsstunde durchführen, am 20. Mai. Und dann ab dem 23. Mai werden wir mit unseren Gottesdiensten wieder starten. Jeder, der eine CD bekommen hat, der hat die Informationen erhalten mit dem Zettel. Und alle anderen können das auf der Webseite nachlesen oder auch in der E-Mail, die ich versandt habe. Ich habe auch da nochmal die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt, beziehungsweise nochmal darauf hingewiesen, was in unserem Gebäude dann gilt. Das ist bei uns ungefähr Platz für knapp 35 Personen, und wir werden an der Stelle auch eine Teilnehmerliste führen. Auch das habe ich nochmal genauer ausgeführt, damit wir einfach eventuelle Infektionsketten irgendwann nachverfolgen können. Alle weiteren Vorkehrungen, wie gesagt, stehen da drauf oder es wird darauf in den nächsten Tagen nochmal hingewiesen. Danke auf jeden Fall in dieser Zeit für alles Verständnis, für alle Geduld, für alles Gebet. Wir sind gemeinsam da auf dem Weg und werden uns jetzt in den kommenden Tagen also wieder sehen dürfen, und das ist eine gute Nachricht und wir freuen uns darüber. Und ja, mit dieser guten Nachricht und mit dem Lob Gottes, das wir zu Beginn gehört haben, wollen wir diesen Gottesdienst auch beginnen und miteinander beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass wir ja wirklich bald wieder uns sehen dürfen, versammeln dürfen. Auch wenn wir da jetzt vielleicht langsam vorangehen, nichts überstürzen, dennoch werden wir uns auf den Weg machen, uns wieder gemeinsam als Gemeinde zu treffen, so wie du ja Menschen aus allen Völkern immer wieder zusammengerufen hast, so rufst du uns immer wieder auch zum Gottesdienst zusammen. Und ja, wir danken dir, dass das wieder möglich ist und dass du uns in den vergangenen Wochen in dieser Zeit mit den Beschränkungen, mit allem, worauf wir vielleicht verzichten mussten, dass du uns dort geführt und geleitet hast. Wir bitten dich, dass du uns auch jetzt weiter durchträgst und bewahrst und schützt vor Krankheiten, aber auch vor Unzufriedenheit, dass du uns schützt vor Angst und vor Sorge und dass du uns wirklich Vertrauen schenkst in deine Macht und in deine Bewahrung und darin, dass du uns hier auf diesem Weg auch leitest. Wir danken dir, dass wir trotz allem, was wir jetzt vielleicht, auf was wir verzichten müssen, dass wir dennoch in einem Land leben, in dem so eine große Sicherheit herrscht und in dem es uns den Umständen entsprechend gut geht. Wir bitten dich für alle Länder und Regionen, wo das nicht der Fall ist. In diesen Tagen haben wir vielleicht gerade auch von Ecuador gehört und von anderen Regionen der Erde, für die wir dich ganz besonders bitten wollen. Und wir denken in dieser Zeit auch, ja, an die verfolgten Christen oder an die Christen, die es in dieser Zeit gar nicht so einfach haben, jetzt dann ihren Nachbarn beizustehen oder ihren Glauben zu bezeugen, weil das öffentlich vielleicht gar nicht möglich ist und weil sie sich jetzt noch viel weniger sehen als vorher. Sei du auch bei ihnen und schenke du ja auch wirklich deinen Segen und Frieden in dieser Situation. Bitten dich jetzt um deinen Segen und deine Führung in diesem Gottesdienst. Öffne unsere Herzen, damit wir ja wirklich verstehen, was du sagen möchtest und dass wir lernen, wie wir das auch in unserem Leben anwenden können. Jesus, wir bitten das in deinem guten Namen. Amen. Ich möchte noch ein paar kurze weitere Bekanntmachungen weitergeben. Zum einen, das ist letzte Woche ein wenig untergegangen, eine eher traurige Nachricht, nämlich ist der ehemalige Pastor und Generalsuperintendent Gerald Johnson verstorben mit über 90 Jahren am 28. April. Er ist derjenige, der die erste Gemeinde hier in Deutschland gegründet hat und auch hier Superintendent war, also wirklich der Mitbegründer der Kirche des Nazareners in Deutschland. Manfred und Edeltraut und auch noch manche andere aus unserem Bezirk haben Gerald Johnson persönlich noch gekannt. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass sein Sohn Dennis hier vor einigen Jahren war und hier mit einem Team geholfen hat, am Gebäude zu arbeiten. Und Gerald Johnsons Tochter Carla Sandberg ist Generalsuperintendentin. Also die sind wirklich auch in der Weltkirche da bekannt und wir haben Kontakte zu ihnen. Und ja, wir trauern mit der Familie, gerade auch in dieser schwierigen Zeit. Es ist nicht einfach, solche Trauerfeiern dann auch abzuhalten. Und wir wollen auch definitiv für diese Familie mitbeten. Ich darf noch darauf hinweisen, dass die Gemeinde Gelnhausen in den vergangenen Jahren ja immer einen sogenannten Joggathon durchgeführt hat, wo Geld gesammelt wurde für einen guten Zweck, in dem Läufer immer wieder jedes Jahr dann sich getroffen haben, um dann Kilometer zu laufen, und dann gab es Sponsoren, die das unterstützt haben für jede Runde, die man gelaufen ist. Helping Hands hat sich in diesem Jahr dieser Sache angenommen, da man sich ja jetzt nicht zusammentreffen kann, um diesen Joggathon durchzuführen, und lädt wirklich auch alle Gemeinden im Bezirk ein, daran teilzunehmen. Man kann laufen, wo man will und fast auch, wann man will. Der Stichtag ist der 17. Mai an dieser Stelle. Aber wer gerne spazieren geht in diesen Tagen, der kann sich einfach notieren, wie viel er ungefähr gelaufen ist, und er kann sich vorher Sponsoren zusammensuchen, die das Ganze dann unterstützen. Und das Geld geht in diesem Jahr an die Nazarenerschule in Beirut im Libanon. Wir erinnern uns vielleicht an Nabil Habibi, der vor, ich glaube, anderthalb Jahren hier war und von der Schule berichtet hat. Diese Schule und das ganze Land Libanon sind in den letzten Monaten durch sehr schwere Zeiten gegangen. Es gab Demonstrationen und Aufstände, und für sie ist natürlich die Corona-Krise jetzt nur noch so eine weitere Sache, mit denen sie umgehen müssen. Und deswegen ist das wirklich eine gute Möglichkeit, diese Schule zu unterstützen, wo ein Drittel der Kinder aus Flüchtlingsfamilien stammt. Und wer da noch weitere Informationen haben möchte, wie genau das denn jetzt stattfinden kann oder wie man da mit seinem Spaziergang das unterstützen kann, der soll sich einfach jetzt in der kommenden Woche bei mir melden, und dann können wir das gerne zusammen besprechen, und ich gebe da die entsprechenden Informationen weiter. Es gab wieder Geburtstagskinder in der vergangenen Woche, die ich grüßen möchte mit Psalm 34, Vers 9, wo es heißt: Kostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Ein wirklich ermutigendes Wort auch in diesen Zeiten. Und ja, an dieser Stelle ganz herzliche Gratulation an alle Geburtstagskinder. Für die heutige Predigt gibt es zwei Lieder, die ich gerne weitergeben möchte, die man sich gerne anhören kann. Das sind einmal "Das Privileg zu sein", ein neueres Lied, das sich die Jugend auch schon mal gewünscht hat und hier auch schon mal gespielt hat. Und dann aus unserem bekannten Liederbuch "Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke". Also gerne kann man sich diese Texte dann auch mal durchlesen. Das passt zusammen mit unserer Predigt von heute. In dieser Predigt möchte ich uns so ein wenig mit in den Urlaub nehmen. Es ist ja in diesen Tagen gar nicht so einfach, in den Urlaub zu gehen. Also vielleicht wird das im Sommer in Deutschland nochmal möglich. Hier oder in Europa und weltweit wird das eher schwieriger der Fall sein. Von daher nehme ich uns jetzt zumindest mal imaginär in unserer Vorstellung mit in den Urlaub. In unseren Flitterwochen waren Alyssa und ich auf der wunderschönen Insel Prince Edward Island. Diese Insel, die hat rund 140.000 Einwohner und sie gehört zu Kanada. Berühmt geworden, also richtig berühmt geworden, ist Prince Edward Island durch die Kinderbuchreihe Anne of Green Gables oder im Englischen Anne of Green Gables. Diese Insel hat aber trotzdem noch ganz andere Dinge zu bieten, nämlich unter anderem ihre großartige Natur. Vor allem die roten Sandstrände, die stechen da heraus und man kann wirklich gemütlich und in aller Ruhe dort Urlaub machen. Und das haben wir auch gemacht, damals vor jetzt knapp 3 Jahren. An einem dieser roten Sandstrände entdeckten wir bei einem unserer Ausflüge, dass es so ganz viele kleine Steinhaufen dort gab. Irgendwie hatten viele der Touristen, die dort auch um uns herum standen, diese Felsbrocken, diese Steine aufeinander gehäuft und aufeinander gestapelt. Und in der Regel waren die nicht mehr als 20 bis 30 Zentimeter hoch. Also haben auch Alyssa und ich uns gesagt, komm, wir machen das. Ich meine, es hätte auch ein Hinweisschild gegeben, warum das dort gemacht wird. Und ich weiß auch, dass es viele andere touristische Ecken gibt in dieser Welt, wo sowas gemacht wird. Ich kann mich nur nicht mehr genau daran erinnern, was da der Grund für war. Für uns damals war das aber wie so eine kleine Gedenkstelle, kann man sagen. So eine Erinnerungsstätte unserer Hochzeit, unserer Flitterwochen, diese Steinhaufen. Und wir haben, glaube ich, auch ein Bild davon gemacht. So ein Erlebnis, wenn man das hat, diese Steinhaufen, da wird man als jemand, der sich hier und da in der Bibel vielleicht auch auskennt, natürlich an das ein oder andere auch erinnert. Dieses Erlebnis erinnert uns daran, was Menschen gerade auch im Alten Testament sich so an Denkmälern gebaut haben, beziehungsweise an Erinnerungsstätten dafür, was Gott getan hat. Abraham und Jakob hatten solche Stellen und auch das Volk Israel errichtete Stellen, die einfach in erster Linie daran erinnern sollten, wie Gott mächtig gewirkt hatte. In Josua 4 gibt es eine ganz bekannte Stelle dazu. Ich glaube, Eric Smith hat im letzten Jahr mal darüber gepredigt. Da ist Israel, das gerade den Jordan durchquert hatte, und nun forderte Gott das Volk durch Josua auf, dass Steine für jeden Stamm gesammelt werden sollten. Folgende Erklärung findet sich in Josua 4, Vers 6 bis 7. Die Steine sollen ein Denkmal für euch sein. Wenn später eure Kinder fragen, was es mit diesen Steinen auf sich hat, dann sollt ihr ihnen erzählen, wie das Wasser des Jordan abriss, als die Bundeslade Jahwes hindurchzog. Die Steine sollen euch in aller Zukunft daran erinnern. Also ein Denkmal zur Erinnerung an ein Wunder Gottes. Wie schön! Für manche Christen heute auch immer noch eine sehr tolle und großartige Möglichkeit, sich an Wunder Gottes zu erinnern. Der eine oder andere, der macht das sogar noch. Ein Denkmal zur Erinnerung an ein Wunder Gottes. Wie schön. Und wie schwierig. Denn solch ein Denkmal kann ich nur errichten, wenn ich mich an etwas erinnern kann. Und ich kann mich nur an etwas erinnern, wenn Gott auch ein Wunder getan hat. Zumindest in dem Sinne, wie das jetzt hier in dieser Bibelstelle gebraucht wird. Doch wie häufig passiert das tatsächlich in unserem Leben? Oder anders gefragt, wie häufig warte ich auf so ein Wunder und es passiert nicht oder es passiert nichts? Da ist es vielleicht ganz gut, dass wir gerade diese Predigtreihe in Erwartung leben haben. Wir haben gesehen in den vergangenen Wochen, dass es sehr hilfreich ist, sich an das zu erinnern, was Gott bereits für uns getan hat in der Vergangenheit, weil uns das auch Kraft für das Hier und Jetzt gibt. Und wir haben auch gesehen und gesagt, dass es manchmal auch Zeiten gibt, wo es angebracht ist und richtig und gut ist, auch zu klagen, vertrauensvoll zu klagen, in Erwartung klagen, nicht murren. So hat das Willi diese Woche mir gegenüber ausgedrückt. So könnte man das zusammenfassen, ja. In Erwartung klagen, aber nicht murren. Heute geht es darum, wie wir in Erwartung eines Wunders beten, glauben und handeln dürfen. Und dazu wollen wir auf das schauen, was denn vor diesem Denkmalbau der Israeliten geschah. Und ich lese uns dazu Das gesamte Kapitel 3 von Josua, die Verse 1 bis 17 sind das. Und ich lese nach der Neues Leben Bibel. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. 3 Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagte er: Nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr: Ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung: Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein, dann bleibt stehen. Josua sagte den Israeliten: Kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Nun wählt 12 Männer, einen aus jedem Stamm Israels. Die Priester werden die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren, und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Doch als die Priester, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Zaretan stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. In der Nähe von Jericho überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden, und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf durch die Geschichte Israels durch, die wir bis jetzt kennen. Israel war aus Ägypten gezogen. Das haben wir gesehen. Darüber haben wir gehört. Oder davon haben wir gehört. Dann haben sie eine lange, nicht ganz einfache Zeit in der Wüste verbracht. Sie durften noch nicht in das verheißene Land Kanaan, weil sie die großen und starken Einwohner dort gesehen hatten und Angst gekriegt haben und Gott nicht vertraut hatten. Und dann mussten sie einige Ehrenrunden in der Wüste drehen, bis eine neue Generation herangewachsen war. Ihr langjähriger Leiter Mose war mittlerweile nicht mehr unter ihnen und die neue Führungskraft im Volk war nun Josua. Ihn hatte Mose eingesetzt, Gott hatte ihn beauftragt, sein Volk auch weiterzuführen, und er hatte zu ihm gesagt: Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Josua hatte daraufhin neue Kundschafter, Spione in die Stadt Jericho geschickt, und mit Hilfe der Prostituierten Rahab wurde dann klar und deutlich, dass die Stadt und damit auch das verheißene Land definitiv einnehmbar sein würden. Und diese Nachricht erreicht also nun das Volk und es bricht auf in Richtung Jericho. Sie machen am Flussufer des Jordans Halt und müssen nun natürlich irgendwie schauen, wie sie als gesamtes Volk diesen Fluss, der über die Ufer getreten war, gut und sicher überqueren konnten. Wir erfahren, wie Gott dann dafür sorgt, dass Israel den Fluss tatsächlich durchqueren kann. Und wieder benutzt Gott dazu ein Wunder. In Kapitel 4, wie wir gehört haben, wird dann das Denkmal gebaut. Und später in Kapitel 6 kommt es dann zum Fall der Stadtmauer Jerichos und zur Zerstörung der Stadt. Das sind bekannte Geschichten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. In unserem Text geht es um die Durchquerung des Jordans. Es geht, wenn man sich das so anschaut, ja, schon irgendwie einfach vor allem um dieses Wunder. Aber es gibt auch einige andere Aspekte in diesem Text, bevor dieses Wunder geschieht, die besonders herausstechen, die auffallen und denen wir uns daher auch jetzt widmen wollen. Israel befand sich einige Tage lang an diesem Flussufer. Nach 3 Tagen, so lesen wir, gibt Josua den Anführern im Volk den Auftrag, das Volk auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. Das Volk soll den levitischen Priestern folgen, sobald diese mit der Bundeslade des Herrn losmarschieren. Soll ein Mindestabstand von 2000 Ellen gehalten werden, das ist 1 Kilometer ungefähr, und wir sind natürlich sehr froh, dass der Mindestabstand bei uns nicht ganz so groß ist, sondern dass das bei uns mittlerweile doch besser ist und wir uns jetzt sehen können, nicht mehr Kilometer weit voneinander entfernt. Das alles, das geschieht, damit die Israeliten den Weg kennenlernen, denn in Vers 4 erfahren wir, dass sie wissen ja gar nicht, wohin sie gehen. Für sie alles ist das im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Sie wissen nicht, wie genau das Ziel aussehen wird. Ein Aspekt oder ein charakteristisches Geschehen ist, das sich auch durch die Geschichte Israels immer wieder zieht. Schon Abraham war ja auf Gottes Geheiß losmarschiert, ohne genau zu wissen, wo das Ganze überhaupt enden würde. Es ist alles neu für Israel und Gott gibt hier eine erste Orientierung. Folgt den Priestern. Offensichtlich kennt er den Weg. Das erinnert uns vielleicht ein wenig an die Jünger. Wir sind ja vom Kirchenjahr her gesehen und mit Blick auf das Neue Testament gerade in der Zeit zwischen Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Den Jüngern, denen muss es ähnlich gegangen sein, als Jesus ihnen hier und da erschien, aber irgendwie noch nicht so ganz klar war, was überhaupt passieren würde. Sie wussten nicht, was das Ziel sein würde. Jesus hatte ihnen aber glücklicherweise eine Orientierung gegeben. Wir lesen das in Matthäus 28. Er hatte einen Berg in Galiläa als Treffpunkt ausgemacht, wo er alle Jünger versammeln würde. Für sie war alles neu, sie kannten den Plan nicht, Jesus aber gibt erste Hinweise. Die Jünger und auch Israel erleben hiermit etwas zutiefst Menschliches. Wir kennen den Weg, den Verlauf unseres Lebens nicht. Keiner von uns hätte vor einigen Monaten wissen können, dass wir aktuell mit ganz großen Einschränkungen als Gemeinde und Einzelne leben müssen. Und bei unseren jeweiligen Lebenswegen im Allgemeinen, na klar, wir können vielleicht planen, wir haben manche Ziele, wir können strategisch vorgehen und manch einer erreicht tatsächlich ganz viel von dem, was er sich mal vorgenommen hat. Doch sein Leben wirklich im Einzelnen steuern kann er nicht. Ob mit dem Beruf alles klappt, wie das mit der Gesundheit aussieht, ob die Familie Kinder haben wird oder nicht, ob es mit der Ehe gut geht, wo ich einmal leben werde, ob meine Rente reichen wird, ob es Kriege, Pandemien, Unfälle und so weiter geben würde. Manches mag sich beeinflussen lassen, aber am Ende kennt keiner von uns seinen wirklichen Weg. Wie bei den Israeliten und den Jüngern scheint es daher ratsam zu sein, Ausschau danach zu halten, wo Gott uns eine Orientierung gibt. Und bei dieser Orientierung haben wir es in unserem Text mit einem sehr interessanten Gegenstand zu tun. Israel sollte nicht einfach den Priestern folgen, sondern den Priestern, die die Bundeslade trugen. Dieser vergoldete Holzkasten war am Berg Sinai hergestellt worden und enthielt die Gesetzestafeln. Im Laufe der Geschichte Israels, da wurde die Bundeslade zunächst im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt, später dann im Allerheiligsten des Tempels. Mit der Zeit liest man nicht mehr viel von ihr, sie verschwindet irgendwann, irgendwo ist sie möglicherweise verschollen, auch das Neue Testament bezieht sich nur noch selten darauf. Aber zu diesem Zeitpunkt hier bei Josua, beziehungsweise auf der Reise Israels mit ihrem Gott, repräsentierte die Bundeslade den Fußschemel des Thrones Gottes. Und damit symbolisierte die Bundeslade die Gegenwart Gottes. Und es war dabei gar nicht so einfach, so eine richtige Haltung zur Bundeslade zu bekommen. Man durfte ihr, haben wir gelesen, offensichtlich nicht zu nahe kommen, da mit der Gegenwart Gottes auch die Heiligkeit Gottes verbunden wurde. Und die kann tödlich sein, wenn man da nicht geschützt ist. Gleichzeitig war die Bundeslade ja nicht Gott selbst. Das mussten die Philister feststellen, die irgendwann die Bundeslade einmal an sich rissen. Und als sie dann die Bundeslade instrumentalisieren wollten und dachten, sie hätten mit ihr den magischen Schatz, der ihnen den Sieg geben würde, da mussten sie feststellen, dass das eben nicht so ist. Für Israel bedeutete die Bundeslade, Gott ist mitten unter uns. Für sie war das quasi diese Nachricht, diese Message, die damit einherging, er geht uns voran. Wir brauchen Ehrfurcht und Gehorsam dem gegenüber. Israel sollte sich heiligen, lesen wir. Auf der anderen Seite wusste Israel mit dieser Bundeslade auch, dass Schutz, Kraft und Stärke und Leitung und die Gegenwart Gottes unter ihnen waren. Nicht in der Bundeslade oder nicht im Wesen der Bundeslade inbegriffen, sondern als Symbol dafür, dass Gott bei ihnen war. Für die Jünger vor Himmelfahrt waren das natürlich die Begegnungen mit Jesus, die ihnen genau diese Dinge, also Schutz und Kraft und Leitung, vermittelten. Die Frage ist, was symbolisiert oder vermittelt uns heute diesen Schutz, die Gegenwart, Kraft und die Leitung und Führung Gottes? Es sind kaum noch Gegenstände. Spätestens seit der Reformation haben viele Christen verstanden, dass es nicht der Altar ist, nicht das Kreuz an der Kette und auch nicht das Bild von Jesus, durch die Gottes Macht uns sozusagen verfügbar wird. Das ist ein Denken, das im Animismus bei den Naturreligionen herrscht, das aber, wie wir gesehen haben, bei den Philistern von der Bibel selbst oder in der Bibel auch abgelehnt wird. Das bedeutet aber auch, wenn es kein Gegenstand ist, dass das auch für die Bibel selbst gilt. Es ist nicht die Bibel selbst, die uns Schutz und Kraft und Stärke und Leitung garantiert. Die Bibel selbst ist nicht das goldene Kalb, vor dem wir uns niederwerfen als Gott. Die Bibel ist nicht Gott selbst. Ohne Frage ist sie aber ein Kanal, den Gott benutzt, um uns seine Gegenwart, seinen Schutz, seine Stärke, seine Führung in unserem Leben zukommen zu lassen. Und genau wie bei der Bundeslade sind auch hier Ehrfurcht und Gehorsam sicherlich wesentlich und wichtig. Es ist wichtig, dass es hier aber nicht einfach nur um ein paar Seiten Papier geht oder um vielleicht den Ledereinband oder um die Buchstaben, die geschrieben sind. Denn all das wird uns nicht helfen, wenn nicht der Heilige Geist selbst in uns lebt und dann im richtigen Moment zu uns spricht und uns auch hilft, die Bibel zu verstehen. Es ist nicht das pure Lesen der Bibel, das Gott in unser Leben bringt, sondern es ist der Heilige Geist, der schon die Autoren der Bibel inspiriert hat und der nun auch in uns wirkt, damit wir Orientierung bekommen, damit wir gestärkt werden und dass wir auch vor geistlichen Angriffen standhalten können. Und manchmal fast wie so eine Art Bonus hat der ein oder andere auch schon erlebt, dass Gott die Bibel selbst zum Schutz vor körperlichen Angriffen benutzt wird. Es gibt diese Geschichten von Menschen, die eigentlich erschossen wurden und dann in der Brusttasche die Bibel hatten und dadurch bewahrt blieben. Auch das kann Gott tun, wenn er möchte. Nicht automatisch, aber es liegt in Gottes Freiheit. Für uns ist wichtig, dass wir Gottes Gegenwart erleben dürfen, indem der Heilige Geist Christus in uns lebendig macht und damit auch das Wort Gottes, das uns ganz besonders in der Bibel offenbart ist. Also, wir haben gesagt, Gott gibt Orientierung, auch hier bei den Israeliten. Ab Vers 9 lesen wir, wie Gott durch Josua spricht und Anweisungen gibt und die Verheißung gibt, dass Israel heute sehen würde, dass es einen lebendigen Gott hat, dass Gott mächtig handeln würde. Gott kennt nicht nur den Weg. Er macht nicht nur deutlich, dass er gegenwärtig ist, sondern er gibt hier richtig den Ton an. Er verspricht, dass er sich als Israels großer Gott erweisen würde. Jesu Versprechen gegenüber den Jüngern waren ebenso deutlich. Ein paar Beispiele vielleicht. Noch vor seinem Tod hat er ihnen ja gesagt, dass er am dritten Tage auferstehen würde. So geschah es. Und dann in den Begegnungen nach der Auferstehung, in den Begegnungen mit ihnen, da spricht er ihnen Frieden zu. Und er sagt, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Und auch eine ganz bekannte Stelle dann, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit, sagt Jesus. Jesu Jünger durften wissen, dass sie mit Gottes Kraft, dem Heiligen Geist, ausgestattet würden und dass sie sich der Gegenwart Jesu ebenfalls durch den Geist sicher sein konnten. Was für machtvolle Verheißungen. Verheißungen, die uns heute natürlich immer noch gelten, ob jetzt unser Wunder schon geschehen ist oder nicht. Und man könnte die Liste natürlich noch endlos erweitern, ganz besonders mit dem, was Paulus uns dann auch noch weitergibt oder die anderen Briefe, die anderen Bücher nach den Evangelien. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Wir sind seine Kinder. Wenn wir untreu sind, erweist sich Gott als treu, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir werden an Jesu Leiden teilhaben, ja, aber genauso an seiner Herrlichkeit. Und am Ende wird uns vor allem verheißen, dass unabhängig von allem, was wir hier erleben, Schmerz, Tränen und Leid einmal ein Ende haben werden und die Herrlichkeit Gottes kein Ende haben wird. Die Verheißungen sind also klar. Gottes Gegenwart, seine Liebe und Treue, die gelten uns genauso wie Israel und den ersten Jüngern. Auch wir dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes leben und auch wenn wir es nicht immer leicht haben, am Ende wird sich das Vertrauen in Gott auszahlen und wir werden in seiner neuen Welt leben dürfen. Diese Verheißungen gelten uns. Noch ist das Wunder aber ja nicht geschehen. Von daher, lasst uns nochmal genau auf dieses Wunder schauen. Gott nutzt dieses Wunder, diesen Durchzug hier durch den Jordan, ohne Zweifel an Erinnerung an das, was nach dem Auszug aus Ägypten im Schilfmeer oder am Schilfmeer geschah, wo das Meer sich teilte. Aber es gibt einen bedeutenden Unterschied. Am Schilfmeer, da teilte Gott das Meer. Das sahen die Israeliten und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Hier am Jordan aber, da geschieht das Wunder erst, als die Priester mit ihren Füßen das Wasser berühren. In dem Moment, wo sie ins Wasser treten, staut sich der Jordan. Von so einem Wunder konnte sicherlich auch Petrus ein Lied singen. Auf dem Wasser laufen konnte er erst, als er losgegangen war. Die Welt glaubte erst an Jesus oder Menschen aus dieser Welt glaubten erst an Jesus, nachdem die Jünger, erfüllt vom Heiligen Geist, von Jesus erzählten, in die verschiedenen Städte und Länder marschierten und dort als Jesu Licht auf Erden lebten und sichtbar waren. Ich sage nicht, dass wir immer mit vollkommen blindem Vertrauen, dass Gott ja schon mit uns ist, dass wir uns da in gefährliche Situationen begeben sollten. Denn sowas kann durchaus schnell mal schief gehen. Gott hat uns eine Vernunft und einen Verstand gegeben. Aber wenn wir ein Leben lang darauf warten, dass Gott ein Wunder in unserem Leben tut, werden wir wahrscheinlich eher wenige Wunder erleben. Wenn du ein Leben lang darauf wartest, den perfekten Partner zu finden, wird es möglicherweise keinen Partner für dich geben. Wenn du darauf wartest, dass Gott deine Depressionen heilt, du aber jegliche menschliche, fachliche Hilfe ablehnst, wirst du wahrscheinlich am Jordanufer stehen bleiben. Wenn wir als Gemeinde darauf warten, dass die richtigen Menschen zu uns kommen, damit sie dann glauben und uns als Gemeinde bereichern, dann wird sich nichts ändern. Wir müssen losgehen, rausgehen, ins unbequeme, kalte Wasser treten, Wege betreten, die nicht wir, sondern nur Gott kennt. Wege, die anders sind als alles, was wir bisher gesehen haben. Wie bei den Israeliten kann dann das Wunder geschehen beim Losgehen. Manchmal bereitet Gott das Wunder vor und wir können es schon sehen und müssen nur noch weitergehen. Manchmal gibt uns Gott aber auch einfach nur seine Verheißungen und sagt, du kennst den Weg nicht, ich kenne ihn. Jetzt geh mal los Und dann ist es spannend zu sehen, ob das Wasser sich stauen wird. Betend, glaubend, handelnd ein Wunder Gottes erwarten. Was gehört also dazu? Lasst uns das nochmal zusammenfassen. Bei Israel sieht das ja so einfach aus. Gott sagt durch Josua, was getan werden muss. Umso wichtiger ist es, dass wir in diesem Leben lernen, Gottes Stimme zu hören. Das geschieht in erster Linie durch sein Wort in der Bibel, das wir dann im Gebet und mit anderen Menschen zusammen bewegen, darüber nachdenken, beten. Es sind also keine magischen Sätze, die uns genau sagen, was jetzt dran ist. Auch wenn Gott in Situationen hinein sprechen kann mit bestimmten Bibelversen, ohne Frage, das macht er immer wieder. Aber genauso wie bei Israel hören wir Gott nicht einfach nur in einzelnen Momenten, sondern es gilt, dass wir die großen Linien in unserem Leben entdecken und sie dann mit Gottes Wort betrachten. Anstatt Gott unsere Anliegen ständig vorzubringen, gilt es auch, ihm zuzuhören. In Erwartung beten, auf Jesus hören. Erwartend zu glauben heißt, dass wir Jesus und seinen Verheißungen vertrauen. Auch wenn wir diese Verheißungen noch nicht spüren, auch wenn, wir sie noch nicht erfüllt sehen, sein Wort ist verlässlich. Hier kommt wieder der Aspekt ins Spiel, dass nicht nur das, was wir einfach sehen und vor Augen haben, wahr ist, sondern dass Glauben und Vertrauen auch eine zukünftige und eine unsichtbare Realität beinhaltet. Wir dürfen zuversichtlich sein, weil Gott einmal alles neu machen wird. Das hat er versprochen und Gott hält sein Wort. Schließlich sind wir dazu aufgerufen, Schritte im Glauben zu gehen. Einen Schritt nach dem anderen. Genauso wie die Priester nicht ins Wasser springen mussten, sondern ihre Füße langsam das Wasser berühren mussten. Welchen Glaubensschritt kannst du in dieser Woche gehen? Wo kannst du neu lernen, die Kontrolle über dein Leben loszulassen? Ist das vielleicht ein Schritt der Versöhnung mit einem anderen Menschen? Vielleicht ein Schritt des Hinausgehens, wo du mit einem Anruf beim Nachbarn oder bei einem guten Freund einfach zeigst, dass Jesus diese Menschen wichtig sind? Man muss ja nicht immer von Jesus erzählen, auch wenn das gut ist und hoffentlich dazu führt. Aber um Jesu Liebe weiterzugeben, es ist vor allem häufig wichtig, dass wir erstmal handeln. Vielleicht ist es ein Schritt des persönlichen Wachstums, wo du einfach lernen musst, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ein Gespräch zu suchen. Vielleicht ist es eine neue Aufgabe, die du angehen willst, weil du merkst, dass Gott dir Gaben und Talente gegeben hat, die in einem bestimmten Bereich einfach sehr wertvoll sein können. Auch wenn du noch nicht weißt, wie das einmal ausgehen wird. Was auch immer es ist, ich wünsche dir, dass du über kurz oder lang Gott in deinem Leben handeln siehst, dass du ein Wunder erlebst, auch wenn das vielleicht manchmal etwas anders als gedacht passiert, aber doch eben wunderbar ist. Und dass du am Ende vielleicht deinen ganz eigenen Denkmalsteinhaufen aufstellen kannst. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir haben mehrfach betont in den letzten Wochen, dass du der Herr der Geschichte bist. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, wo wir glauben, alles über die Geschichte dieser Welt zu kennen und nun gucken, unsere eigene Geschichte zu schreiben und plötzlich passiert etwas, was wieder ganz neue Weltgeschichte schreibt. Diese Pandemie, dieser Virus, der um sich greift und die Einschränkungen und all das, was wir jetzt gerade erleben, es ist so anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir zurückschauen auf die Höhen und Tiefen, die du schon erlebt hast mit diesen Menschen, die du erlebt hast, ganz besonders mit deinem Volk, wo dein Volk sich daran erinnern durfte, dass du bereits durchs Schilfmeer geführt hast und dass du jetzt auch durch den Jordan führen kannst. Dass du, auch wenn das Volk das verheißene Land ja noch gar nicht kannte, den Weg, das nicht kannte zu diesem Ziel hin, dass du trotzdem führst und vorangehst, dass du deine Gegenwart deutlich machst, dass du, Orientierung gibst, dass deine Verheißungen wahr werden und dass ein Wunder geschieht. Wir wissen, dass das nicht einfach so passiert, automatisch oder indem wir dich manipulieren. Das können wir nicht. Sondern es ist deine freie Entscheidung, es ist in deiner Gnade. Es setzt aber so oder so unser Vertrauen in dich voraus. Und manchmal setzt es auch voraus, dass wir losgehen. Du weißt, wo das in unserem Leben der Fall ist, wo wir einfach losgehen müssen. Wo wir losgehen müssen und halt einfach mal beten müssen. Wo wir einfach mal vertrauen und loslassen müssen. Wo wir einfach mal etwas tun müssen, anstatt uns an das Bekannte zu klammern. Und wir wissen, Jesus, dass das nicht einfach ist. Und wir wissen, dass du auch ganz viel Gnade und Barmherzigkeit übrig hast für jeden Einzelnen, der damit kämpft und der noch nicht loslassen konnte. Aber so bitte ich dich für uns als Gemeinde und für uns als Familien und als Einzelne, dass du uns Freiheit gibst und dass du uns befreist zu einem Leben im Vertrauen auf dich. Und dass wir sehen dürfen, welch große Wunder du tun kannst, auch wenn die vielleicht erst auf dem Weg geschehen oder erst im Rückblick sichtbar sind. Jesus, wir brauchen dich auch in diesen Tagen und in der nächsten Woche, dass du uns gnädig führst, uns Orientierung gibst, dass du uns ermutigst zu Ehrfurcht und Gehorsam und dass wir deine Kraft erleben dürfen und deine Leitung. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir wirklich gestärkt werden und sehen dürfen, wie groß du bist. Und so gelte uns der Friede Gottes. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.